Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Ihrem vermeintlichen Lieblingspodcast, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Noch immer ist es, ich würde schon fast sagen, schweinekalt für Ende April, also so geht's ja nun wirklich nicht, aber immerhin kam heute mal wieder die Sonne raus, hier bei uns zumindest, ich hoffe bei Ihnen zu Hause auch. Und immerhin, diese Sonne ist dann auch ein kleiner Vorgeschmack auf den nahenden Frühling. Und ein Einkauf für den Sommer, meine Damen und Herren, den hätte ich heute Abend fast schon jetzt unterstützen können, denn als ich heute meiner Wege in Mainz ging, meine Damen und Herren, sprach mich ein kleines Mädchen mit dem Fahrrad an, die war ungefähr so, naja, 12, 13 irgendwie. Und fragte mich dann, Entschuldigung, ich wollte mir für den Sommer so eine Spritzpistole kaufen. Haben Sie 90 Cent für mich? Und ja, da habe ich dann erstmal gesagt, gutes Kind, noch haben wir längst keinen Sommer. Ja, guck doch mal auf die Temperaturen, merkst du das denn nicht? Und zweitens mal, selbst wenn wir schon Sommer hätten, würde ich dir trotzdem nicht beim Kauf deiner Wasserspritzpistole helfen. Denn eine richtige Pistole würde dir wahrscheinlich viel mehr helfen, ja. Je nachdem, zu welcher Schule sie geht, auch schon in diesen jungen Jahren und erst recht als Erwachsene. Also das ist dann eine viel langfristigere Geldanlage als so eine Wasserpistole. Naja, auf jeden Fall merkwürdige Sache, meine Damen und Herren, dass man heute schon von Kindern nach 90 Cent für eine Wasserpistole gefragt wird. Und in früheren Zeiten hätte man noch dazu sagen können, wo gibt es denn um diese Zeit schon Wasserpistolen? Aber heute gibt's natürlich alles zu jeder Zeit zu kaufen. Ach, war das noch früher schön, meine Damen und Herren, als es Saisonartikel auch wirklich nur in der jeweiligen Saison zu kaufen gab. Lang, lang ist's her. So, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich, dass wir am Freitag in unserer Sendung unter anderem auch eine Meldung aus Österreich im Programm hatten von der Annalena. Da ging es um einen Swingerclub, der keine Miete zahlen wollte, weil er ja wegen und während Corona kein Geschäft machen konnte. Es hat mich eigentlich gewundert, dass sich übers Wochenende niemand aus diesem Swingerclub bei mir gemeldet hat, meine Damen und Herren, und da auch nach Geld gefragt hat zur Unterstützung, ja, aber da hätten 90 Cent wahrscheinlich nicht ausgereicht. Aber egal, unsere ersten beiden Meldungen für heute und für diese Woche bringen uns auch wieder nach Österreich. Und Sie wissen ja, meine Damen und Herren, welcher berühmte Österreicher Deutschland ins Unglück gestürzt hat. Der aus Braunau am Inn, und der hatte ja vorgestern wieder mal Geburtstag am 20. April. Ich weiß auch gar nicht, wie Hitler das überhaupt schafft, nach seinem Ableben noch so oft Geburtstag zu feiern, meine Damen und Herren. Unglaublich. Auf jeden Fall haben zwei junge Paare aus Bayern Hitlers Geburtsort in Österreich an dessen Geburtstag besucht und sind wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz angezeigt worden. Die Gruppe im Alter zwischen 24 und 31 Jahren stammt aus dem Gebiet von Plattling im Landkreis Deggendorf, wie die österreichische Polizei am heutigen Montag mitteilte. Die zwei Schwestern und ihre Lebensgefährten waren laut Polizei am 20. April nach Braunau gefahren, um weiße Rosen am Geburtshaus des späteren Diktators niederzulegen. Wieso denn ausgerechnet weiße Rosen, meine Damen und Herren? Ist nicht die weiße Rose als solche ein Bund gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus und sonstigen Unflätigkeiten, meine Damen und Herren? Die weiße Rose, das muss ich jetzt aber mal gerade gucken. Ich meine, weiße Rosen aus Athen, da denkt man natürlich gleich an Nana Mouskouri. Aber die Weiße Rose war doch eine Widerstandsgruppe im Nationalsozialismus. Genau, da gehörten ja auch die Geschwister Scholl zu. Und wieso legen dann diese Hitler-Verehrer aus Plattling im Landkreis Deggendorf ausgerechnet Weiße Rosen am Geburtshaus des Führers hin? Also das passt ja nun mal überhaupt nicht. Da sieht man ja, dass diese Leute von Geschichte erst recht keine Ahnung haben. Eine Polizeistreife beobachtete, wie eine der Frauen den Hitlergruß zeigte. Ach, das ist aber auch süß in Österreich, ne? Dass die Polizei das so in Seelenruhe beobachtet und erstmal geschehen lässt. Na, mehr, das schauen wir uns jetzt einmal an, gell, was die da vorne macht am Hitlergeburtshaus. Ach, schau, da hier zeigt sie einen Hitlergruß. Ja, da müssen wir mal gleich einschreiten, aber erst gleich. Ja, lassen Sie mal ein bisschen Zeit, lassen Sie die Leute da weitermachen. Bei ihrer Vernehmung gab die 26-Jährige an, dass sie die verbotene Geste nur aus Spaß gemacht habe. Natürlich, was meinen Sie, wie oft ich hier bei uns in Sonnenberg pro Tag aus Spaß den Hitlergruß mache und hier fällt so nicht mal jemandem auf, ja? Weder der Polizei noch den Anwohnern. Laut Polizei, das hätte ich eigentlich heute auch mal machen müssen, als dieses kleine Mädchen mich nach den 90 Cent gefragt hat, aber das hätte die wahrscheinlich auch gar nicht begriffen. Laut Polizei wurden auf ihrem Mobiltelefon jedoch Nachrichten zwischen den vier Beteiligten gefunden, in denen Nachrichten und Fotos mit Bezug zum Nationalsozialismus verschickt wurden. Rund um Hitlers Geburtstag patrouillieren Beamte jedes Jahr verstärkt um sein Geburtshaus. Das hätte ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Im Oktober wurde mit der Umgestaltung des Gebäudes begonnen. Der Umbau soll verhindern, dass Neonazis das Areal an der Grenze zu Bayern als Pilgerstätte besuchen. Ja, hat ja bis jetzt schon gut geklappt, meine Damen und Herren. Wollen wir mal hoffen, dass dem in Zukunft mehr Erfolg beschieden ist. Das Gebäude im Staatsbesitz soll in Zukunft als Polizeistation und für Menschenrechtsschulung genutzt werden. Tja. Und im Optimalfall auch für beides gleichzeitig, meine Damen und Herren. Ja, wenn da die bösen Buben eingeliefert werden von der Polizei, können die dann auch gleich eine Menschenrechtsschulung mitmachen. Das kann eigentlich auch nicht schaden. Was durchaus fast zu einem großen Schaden geführt hätte, das ist ein Campingwagen, der in Österreich fast einen Abhang runtergefallen wäre, meine Damen und Herren, und in einen Fluss gefallen wäre. Das hat sich dann aber doch noch weit entfernt von Hitlers Geburtshaus abgespielt, kann ich Ihnen sagen. Wobei, das wäre auch mal was. Ja. Am 20. April, meine Damen und Herren, fällt ein Campingwagen hinter Hitlers Geburtshaus den Abhang runter. Das ist heute eigentlich los, meine Damen und Herren. Unglaublich. Ich hatte am Wochenende zu wenig Satire. Das muss ich heute alles wieder aufarbeiten. Sie merken es schon. Es fühlt sich fast an, als ob jetzt erst die Staffelpause vorbei wäre. Dabei sind wir ja schon wieder die zweite Woche auf Sendung. Naja, um Geld zu sparen, wollten zwei deutsche Camper auf einem Parkplatz übernachten. Ihr Fahrzeug stürzte allerdings ab. Ja. In Österreich ist es zu einem Unfall gekommen, an dem zwei Deutsche beteiligt waren. Nach Angaben der Polizei Tirol wollten die beiden Männer im Alter von 40 und 42 Jahren aus dem Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen die Nacht in ihrem Camper auf einem Parkplatz neben der Ötztalstraße verbringen. Gegen 21 Uhr geriet das Fahrzeug rückwärts ins Rollen. Ja, was war denn da wohl der Auslöser? Na gut, es waren ja zwei Kerle, aber das heißt ja nichts mehr, Damen und Herren, in heutigen Zeiten. Was meinen Sie, wenn ich da erstmal war? Ja, der jüngere der beiden Männer versuchte noch verzweifelt, das Auto zu stoppen, indem er zur Fahrerkabine sprang und versuchte zu bremsen. Als dies nicht gelang, sprang der Mann ins Freie. Vielleicht war er selber auch frei, meine Damen und Herren, frei von jeglicher Kleidung. Der andere Mann war bereits davor aus dem Fahrzeug gesprungen. Der war aber flott, mein Gott. Und das nach dem GV. Naja, der jüngere Mann verletzte sich dabei am Fuß und wurde anschließend in das Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert. Das tonnenschwere Gefährt kam glücklicherweise kurz vor der Ötztaler Ache zum Stehen und stürzte nicht in den Fluss. Es ist also ein Fluss, falls Sie noch nicht im Ötztal waren, meine Damen und Herren, die Ötztaler Ache. Er blieb auf einer abschüssigen Wiese hängen, wie die Feuerwehren Huben und Lengenfeld berichten. Die freiwilligen Helfer konnten das Fahrzeug sichern, jedoch war es ihnen nicht möglich, den Camper zu bergen. Wahrscheinlich auch nicht schade drum. Ein Abschleppunternehmen musste schließlich mit einem Kran anrücken, um das Fahrzeug zu bergen. Aufgrund des Vorfalls wird vermutet, dass die Männer versucht haben könnten, die durchschnittlichen Stellplatzkosten von 40 Euro in der Region zu sparen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Ja, 40 Euro gespart, aber dafür das ganze Geld für den schönen Camper weg, meine Damen und Herren. Das dürfte mal locker das Zehnfache gewesen sein, wenn nicht gar das Hundertfache. Oder auch das Tausendfache, naja, da gibt's ja große Bandbreiten bei so Campern, ja. Gut, das Zehnfache wäre vielleicht ein bisschen wenig, aber das Hundertfache oder Tausendfache, das könnte es dann auf jeden Fall sein. Der genaue Unfallhergang und die Ursache des plötzlichen Rollens des Wohnmobils sind allerdings noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ja, das könnte noch delikat werden, was die beiden Herren denn da in diesem Wohnwagen so Schönes getrieben haben, bevor er dann abschüssig wurde. Ja, und da gehen wir dann mit unserer nächsten Meldung raus aus Österreich, meine Damen und Herren, und gehen nach England rüber, denn da hat ein Auto die Wand einer Schule durchbrochen. Wieso das? Das sage ich Ihnen gleich nach einem frisch gezapften Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle. Zum Wohl. Wunderbar. So, ein Auto ist am Montag auf das Gelände einer Grundschule in Liverpool gerast und hat eine Außenmauer des Gebäudes durchbrochen. Kinder seien während des Vorfalls nicht in der Schule gewesen, teilte die Merseyside Police am Montag mit. Ja, also in England muss man Montag nicht zur Schule gehen oder was? Beziehungsweise um wie viel Uhr war das? Denn hier auf dem Foto sieht's aus wie am helllichten Tag, steht aber nicht in der Meldung. Die 39 Jahre alte Fahrerin wurde nach medizinischer Untersuchung wegen Verdachts auf Fahrens unter Drogeneinfluss festgenommen. Eine weitere Person in dem Wagen sei leicht verletzt worden. Auf Bildern von dem Unfallort war zu sehen, wie der weiße Wagen in einem Klassenzimmer inmitten von Schulmaterial stand. Die Schule wurde für den Rest des Tages geschlossen. Ja, wieso denn? Wenn sowieso keine Kinder drin waren, meine Damen und Herren, musste sie auch gar nicht aufmachen. Wieso dann schließen? Das Gebäude werde auf strukturelle Schäden untersucht. Genau, und das ist nämlich der eigentliche Punkt bei der Geschichte. Hier geht es ja überhaupt gar nicht darum, ob dieses Auto da nun reingefahren ist und wieso es da reingefahren ist, sondern es geht darum, dass Schulen in England strukturell scheiße sind. Meine Damen und Herren, Entschuldigung, aber das muss man doch mal wirklich so sagen. Das ist eine Bausubstanz unter aller Kanone, ja, und das ist eben genau das, was man durch diese Meldung hier sieht, ja, es ist doch egal, wer da reinfährt, aus welchem Grund, englische Schulen haben alle Pappwände, meine Damen und Herren, also es ist fast wie in Amerika und da muss eben mal gegengesteuert werden, nicht gegen Menschen, die da reinfahren, die sind egal, ja, wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar. Aber wurde dann doch relativ schnell geklärt nach einem Drogentest, wie es scheint. Ja, sowas gibt's dann doch auch nur in England, meine Damen und Herren. Und hier in Deutschland fällt der Unterricht nicht deshalb aus, weil Autos in die Schulen fahren, wobei im Grunde genommen ja schon heutzutage fahren die Eltern ihre Kinder ja direkt bis ins Klassenzimmer mit dem Auto vor, ja. Aber dann eben in die Schule rein und nicht in irgendeine Wand, ja. Nein, aber hier fällt der Unterricht ganz einfach deshalb aus, weil man zu wenig Lehrer hat. Das ist dann etwas weniger praktisch der Grund, aber auf jeden Fall leider langwieriger und komplizierter. So, dann gehen wir mal zurück dann gehen wir mal weiter zu Christian Stracke. Falls Sie diesen Landwirt noch nicht kannten, der hat nämlich seiner zukünftigen Frau einen Heiratsantrag der besonderen Art gemacht. Willst du mich heiraten, Jana? Das war die Frage. Hat er ihr aber nicht mündlich und persönlich gestellt, sondern auf eine ganz andere Art. Das steht nämlich in einem Rettichfeld bei Rauschenberg im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen. Landwirt Christian Stracke hält mit großen Lettern inmitten unzähliger Blüten um die Frau seiner, um die Hand seiner Freundin an. Um die Frau seiner Freundin, das wäre auch gut. Das war jetzt auch nicht schlecht. Oh Gott, da haben wir schon wieder was für unsere nächste Pannensendung, meine Damen und Herren. Ein wunderbarer Versprecher. Er hält um die Frau seiner Freundin an. Um die Hand der Frau seiner Freundin. Nein, um die Hand seiner Freundin an. Das kommt bei seiner Liebsten gut an. Also bei der Freundin, wie gesagt, mit einem schriftlichen Heiratsantrag. Was ist heute los, meine Damen und Herren? Ist da irgendwas in der koffeinhaltigen Apfelschorle oder hat mich der Hitler am Anfang so rausgebracht? Ich weiß es nicht. Mit einem schriftlichen Heiratsantrag in einem Feld voller gelber Blüten hat ein Landwirt aus dem mittelhessischen Rauschenberg seine Partnerin überrascht. Willst du mich heiraten, Jana? Mähte Christian Stracke vor rund einer Woche in das Rettichfeld und unternahm anschließend eine Spritztour. Dieses versaute Stück, meine Damen und Herren, unternahm anschließend eine Spritztour mit dem Traktor, mit ihr und dem gemeinsam 6 Wochen alten Töchterchen, um ihr die Liebesbotschaft zu zeigen. Zum Glück sind sie nicht den abschüssigen Abhang runtergebrettert, wie der Camper in Österreich. Seine Freundin sei zunächst völlig perplex gewesen, sagte Stracke. Sie hat sich super gefreut und sofort auch Ja gesagt. Zuvor hatte die oberhessische Presse darüber berichtet. Was heißt zuvor? Noch bevor er ihr den Heiratsantrag gemacht hatte, ich weiß es nicht, ob die da so investigativ sind, der Schriftzug auf dem Acker gelang Stracke dank GPS. Damit habe er zunächst Schreiblinien festgelegt, um dann seine Botschaft als Treckerhandschrift hineinzumähen. Treckerhandschrift. Ich kannte bislang nur die Trekkie-Handschrift der Star Trek-Fans, meine Damen und Herren. Der, wenn sie mal wieder auf irgendeinem amtlichen Formular als Captain Kirk unterschrieben haben, ja, der 33-Jährige, ist so ein wunderbares Pseudonym, der 33-Jährige ist nach eigenem Bekunden Vollerwerbslandwirt aus Leidenschaft und Berufung. Ich lebe dafür und davon, sagte Stracke. Das sei ihm ganz wichtig. Deshalb habe er auch bewusst eine Verbindung zwischen seinem Traumberuf und seinem Heiratsantrag herstellen wollen. Zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder wirtschaftet Stracke ein Hofgut mit Pferdehaltung, so habe er auch seine Jana kennengelernt. Die 28-Jährige habe eines der Pferde seiner Mutter als Reitbeteiligung geritten. Eines der Pferde seiner Mutter als Reitbeteiligung geritten. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass nach der Vermählung dann keine Reitbeteiligung mehr stattfindet, meine Damen und Herren, und die gute Frau mal alleine reiten kann, nicht wahr? Liebesbotschaften auf dem Acker wie die von Stracke gibt es immer wieder einmal. Im ebenfalls mittelhessischen Hüttenberg hatte 2020 ein Landwirt den Schriftzug »Willst du mich heiraten?« mit Hilfe einer Sämaschine auf einen Acker gebracht. Dafür wurde die Maschine so programmiert, dass bei der Maisaussaat die für die Buchstaben reservierten Stellen frei blieben. Ist das gewitzt? Der 100x200 Meter große Schriftzug war nur aus der Luft zu sehen. Ja, fragt sich, wie die Angebetete das dann überhaupt erkennen konnte. Ja, also zu abgehoben sollte sowas auch nicht werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hier eine schöne Geste. Diana, meine Damen und Herren, da kann sie sich doch mal freuen und das ist doch dann auch eine ganz moderne und unverfängliche Interpretation des alten Mottos Bauer sucht Frau, meine Damen und Herren und liebe Frau Bause. So, dann sind wir von der Landwirtschaft nicht mehr weit weg von den Bienen und es ist, halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, eine Bienenpest ausgebrochen, wenn Sie das noch nicht gemerkt haben. Und deshalb richtet die Behörde jetzt eine Sperrzone ein. Und jetzt fragen sich natürlich erstens, wo ist diese Bienenpest ausgebrochen? Und zweitens, welche Behörde richtet wo eine Sperrzone ein? Ja, das sage ich Ihnen gleich nach einem weiteren Schlückchen. Wohlsein. Perfekt. Die amerikanische Faulbrut ist in der Oberpfalz ausgebrochen. Das ist schon mal eine Meldung wert, meine Damen und Herren. Um diese einzudämmen, hat die Behörde eine Sperrzone eingerichtet. Die Behörde, welche denn? Müssen wir mal weiterlesen. Ein dumpfer und unangenehmer Geruch kann sie verraten. Die Bienenpest, auch bekannt als amerikanische Faulbrut. Und ich hatte ehrlicherweise gedacht, dass die amerikanische Faulbrut im Herbst wieder ins Weiße Haus einzieht, aber... Aber da wüsste ich jetzt auch gar nicht, welche von beiden gemeint ist. Im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf ist diese Seuche ausgebrochen. Das Veterinäramt, aha, das ist also die Behörde, das Veterinäramt hat zur Eindämmung zwei Sperrbezirke eingerichtet. Wie die Nachrichtenagentur dpa schreibt, einen Umkreis von etwa 2 Kilometern deckt jede der Sperrzonen ab. Eine der Zonen wurde um den befallenen Bienenstand gezogen, die andere um den Ort, an dem der Bestand zuvor stationiert war. Stationiert, das passt ja auch zum Bienenvolk, das ja auch militaristisch aufgestellt ist mit Drohnen und der Königin und so. Die Allgemeinverfügung hierzu erging bereits am Freitag. In den Sperrzonen gelten strikte Vorgaben für Imker, so dürfen weder Bienen in noch aus der Zone gebracht werden. Weder in noch aus der Zone, da stimmt aber sprachlich was nicht, weder in die noch aus der Zone müsste es eigentlich heißen. Die Seuche befällt nur die Brut eines Bienenvolkes. Während erwachsene Bienen immun gegen das Bakterium sind, kann die Brut vollständig ausgelöscht werden. Man erkennt die befallenen Waben daran, dass sie löchrig und schwarz werden, wie Utopia schreibt. Und das Schöne ist, dass in der Meldung das Wort Mann mit Doppel-N geschrieben wurde. Das heißt, Frauen haben keine Chance, das zu erkennen, oder wie? Weitergegeben wird der Erreger in erster Linie durch andere Bienen. Wenn diese bei anderen Bienenvölkern klauen, können sie auch den Erreger mit einschleppen. Sehen Sie oder seht ihr mal, liebe Bienen hier, klauen hat sich noch nie gelohnt, auch in eurem Reich nicht. Aber auch Imker können die Völker anstecken, wenn sie zur Futterproduktion etwa unbewusst infizierten Honig verwenden. Betroffene Bienenvölker müssen nach der Anordnung in den meisten Fällen vollständig getötet werden. Imker beklagen laut Utopia die Rigorosität der Anordnung. Für Menschen ist die Seuche hingegen vollkommen bedenkenlos. Selbst wer befallenen Honig isst, hat nichts zu befürchten. Ja, die Rigorosität der Anordnung. Welche Anordnung eigentlich? Der Anordnung des Amtes hier, des Veterinäramtes. Das kann natürlich sein, meine Damen und Herren. Das ist wirklich rigoros, aber so muss das schon sein, gerade wenn es um Bienen geht. Und mit unserer letzten Meldung für heute gehen wir nochmal so halb zurück nach England, aber werden jetzt mal im Gegensatz zu dem Drogentrip von vorhin feucht fröhlich. Britische Touristen saufen in 25 Minuten den ganzen Flieger leer. Ja, das ist doch wohl mal eine Nachricht, wie man sie von den Engländern kennt und fast schon erwartet. Britische Urlauber leeren innerhalb von 25 Minuten sämtliche Alkoholreserven an Bord eines Fliegers. Der Chef der deutsch-türkischen Fluggesellschaft ist davon überrascht. Das wäre ich jetzt nicht gewesen an seiner Stelle, das kann man sich ja schon fast denken, wenn da so eine Gruppe Engländer an Bord ist. Und jetzt raten Sie doch mal, meine Damen und Herren, was könnte es denn für eine Fluggesellschaft sein? Eine deutsch-türkische Fluggesellschaft? Na, was glauben Sie? Das ist noch nicht unser Staffelgewinnspiel, meine Damen und Herren, das werden wir erst im Juni hier releasen, wie man heute wohl sagen würde. Nein, das ist nur mal eine kleine Frage am Rande. Ja, es handelt sich natürlich um Sun Express. Jawohl, Sun Express ist ja ein Joint Venture, wenn Sie mich fragen. Ich meine, gut, Sie fragen mich nicht, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Ja, also irgendwie ein Joint Venture aus anderen Fluggesellschaften, aus der Lufthansa und der Turkish Airlines, meine Damen und Herren, nur nochmal so am Rande. Kurz nachdem ein Flugzeug jedenfalls abgehoben hatte, mussten sich die Flugbegleiter geschlagen geben, denn nur 25 Minuten nach dem Start gab es an Bord einer Sun Express Maschine keinen Alkohol mehr. Ja, muss es doch auch gar nicht. Es heißt ja nicht Alcohol Express, sondern Sun Express. Hauptsache Sonne hat man, da braucht man nicht nur Alkohol, ist ja eh gefährlich in der Mixtur. Die britischen Touristen hatten sämtliche Vorräte an Wein und Bier bereits getrunken, berichtet der Mirror. Und der muss sich ja auskennen. Etwas Vergleichbares sei bei Flügen aus anderen Ländern außer Großbritannien nie passiert. Ja, ist doch klar. Wir haben 25 Minuten nach dem Abflug kein Bier und kein Wein mehr gehabt. Das ist uns auf keinem anderen Markt passiert, sagte der Chef der Fluggesellschaft TTG. Also die Fluggesellschaft heißt nicht so, sondern das Medium, dem er es gesagt hat, TTG Media for Smarter, Better, Fairer Travel, das ist wohl ein britisches Reisemagazin, meine Damen und Herren, und drückte damit seine Überraschung über das Trinkverhalten der Briten aus. Also wer dann noch überrascht ist, gerade wenn man in der Reisebranche bzw. in der Tourismusbranche arbeitet, dem ist doch auch nicht mehr zu helfen, der ist doch da fehl am Platze. Sun Express, eine deutsch-türkische Fluggesellschaft und ist eine deutsch-türkische Fluggesellschaft und bietet 136 wöchentliche Flüge aus dem Vereinigten Königreich an, die vor allem beliebte Urlaubsorte in der Türkei ansteuern. Das ist vielleicht mal das einzig Überraschende, dass dieser Flug mal nicht mit besoffenen Engländern nach Mallorca ging, sondern in die Türkei. Dem Spiegel zufolge hat die britische Regierung im Vorlauf der Fußball-Europameisterschaft 2024, die übrigens weder in England noch in der Türkei, sondern, falls Sie es noch nicht gehört haben, hier bei uns in Deutschland stattfindet, die Fußballfans vor dem deutschen Bier gewarnt. Das Bier kann stärker sein als im Vereinigten Königreich, also trinken Sie verantwortungsbewusst, kennen Sie Ihre Grenzen und respektieren Sie die örtlichen Gesetze. So der Hinweis für Auslandsreisen. Ja, danke. Liebe britische Regierung, dass ihr da so umsichtig seid, das wird die deutschen Kneipiers und Polizisten aber freuen, dass ihr da eure Fußballfans mal vorwarnt. Bei übermäßigem Konsum könnte der Eintritt ins Stadion sogar verweigert werden. Ob es die britischen Touristen trotz der Warnung schaffen, die deutschen Biervorräte aufzutrinken, wird sich ab dem 14. Juni zeigen. Ja, denn dann beginnt die Fußball-EM hierzulande. Aber im Gegensatz zu so einem Sun Express Flieger, meine Damen und Herren, sind die Biervorräte in Deutschland doch traditionell unendlich. Dem Land des Reinheitsgebots, meine Damen und Herren, dem Mutterland des Bieres, kann man ja nun wirklich schon fast sagen. Darauf muss ich jetzt zum Abschluss nochmal ein Schlückchen nehmen. Prost. Im Grunde genommen müsste ich zur Fußball-EM, die wir ja hier 1:1 begleiten werden mit dieser Sendung, dann auch mal jeden Abend auf Bier umsteigen, anstatt koffeinhaltige Apfelschorle, zumindest für diese Zeit dann. Ja, könnte man mal machen. Gucken wir mal. So, ja, das war's auf jeden Fall zum Wochenauftakt, meine Damen und Herren. Damit entlasse ich Sie jetzt erst einmal in die heutige Nacht und sage wie immer... Ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.